ARD.
Hallo, ich bin Christian Thees und ich spreche regelmäßig mit Menschen, die ihr kennen solltet. Zuletzt Sally Özcan, erfolgreichste Foodbloggerin in Europa. Oder aber auch Radlegende Jan Ullrich.
Also da habe ich mich jetzt auch selber beleidigt innerlich. So du Arsch, jetzt musst du dich mal endlich mal zusammenreißen wieder. Hätte ich damals aufgegeben, wäre ich heute nicht mehr hier unter uns.
Hier hört ihr Menschen, bei denen es sich lohnt zuzuhören, weil wir danach vermutlich eine andere Perspektive auf das Leben haben. In dieser Folge ist mein Gast Valentina Maceri.
Talk mit Thees.
Wenn ich die Frauen am Spielfeldrand zu der Zeit auch gesehen habe, habe ich mir immer gedacht, Mann, warum stellen die so doofe Fragen? Und dann hatte ich diese Idee von, es wäre doch cool, wenn es mal eine Frau gäbe, die wirklich Ahnung davon hat. Und dann stehe ich manchmal so neben den Kollegen und ich merke ja, deren Blicke, die gucken so, weil ich da ja schon Exot bin inmitten dieser Mixzone. Und dann haue ich manchmal schon so Sprüche raus wie so, Mann, jetzt muss ich auch noch intelligente Fragen stellen oder so. Ne? Ich bin doch eigentlich nur hier, um gut auszusehen. Warum muss denn jetzt jede Frau CEO werden? Ja. Wo steht das geschrieben? Ich finde das nicht gut. Diese Ergebnisgleichheit, das muss ich mir verdienen. Das kann der Feminismus für mich eigentlich nicht lösen. Da sage ich, haben wir eine Grenze überschritten, wenn ein Mensch, nur weil er männlich ist, seinen Job verliert, wenn er mal ein bisschen daneben tritt. Dann passiert genau das, was wir jetzt sehen, dass die Männer einfach Angst haben oder verunsichert sind und eine gewisse Verhaltensweise an den Tag legen, aber im Kopf denken die sich, was soll die Scheiße? Seit wann reden Waschmaschinen über Fußball? Frauen und Fußball. Oh mein Gott.
Mein Gast ist Valentina Maceri, ehemalige Fußballerin, mittlerweile Sportmoderatorin, aufgewachsen in Nürnberg, wo sie angefangen hat, Fußball zu spielen, ging dann irgendwann später zu einem italienischen Erstligisten, mit dem sie in der Champions League gespielt hat. Und nach ihrer aktiven Karriere hat sie dann aber erstmal studiert, Kommunikation sowie Sport, Event und Medienmanagement und ist dann endlich Sportjournalistin geworden. Hat mittlerweile diverse Fußballformate moderiert, bei Sport1, bei Sky, Bild TV. Außerdem präsentiert sie bei DAZN die Champions League. Ihr italienisches Temperament, das kommt nicht nur beim Fußball durch, auch bei dem Thema moderner Feminismus. Da ist ihr irgendwann der Kragen geplatzt, also so ganz langsam hat sich der Knopf von der Bluse gelöst und sie hat ein Buch geschrieben, Fuck Female Empowerment, in dem sie den modernen Feminismus kritisiert. Warum der sich mittlerweile widerspricht und kontraproduktiv ist und warum die Männer ihr mittlerweile leid tun, das erzählt sie in dieser sehr lebendigen Folge. Und es ist ein sehr lesenswertes Buch, weil sie das Thema viel differenzierter betrachtet, als es oft in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und das tut gut in dieser heutigen überhitzten Zeit, in der viele im Kampfmodus sind. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch einen anderen Blick bekommt und nach diesem Gespräch Lust habt, euch damit etwas näher auseinanderzusetzen. Wir haben uns getroffen in Berlin und es wurde ein sehr lebendiges Gespräch. Am Abend vorher hatte sie noch die Baller League moderiert, die gar nicht so heißt, wie ich dann feststellen musste. Man spricht das ganz anders aus. Valentina hat außerdem ganz wunderbar erzählt, wie sie sich in der Männerdomäne durchgesetzt hat, wie sie mit Widerständen umgegangen ist, auch wenn das nicht immer einfach war, wie sie Dinge weggeatmet hat, ihren Weg gegangen ist, wie sie Mario Basler von sich überzeugt hat, dass sie was drauf hat oder den Fernsehproduzenten, dass sie High Heels tragen möchte in der Sendung. Ein Talk mit vielen Facetten. Viel Spaß, buon divertimento mit Valentina.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hi, danke für die Einladung.
Es ist ja Maceri, es ist nicht Maceri.
Maceri ist richtig. Es ist ja immer so schwierig, ich habe auch schon alles gehört von Maceri über Maceri, über Moncheri, über Maceri, Macaroni habe ich auch schon gehört. Also ich nehme alles, was einigermaßen richtig ist.
Buongiorno.
Buongiorno. Der ist ganz dezent, ha? Mit Fuck Female Empowerment.
Der ist ganz, ganz dezent. Direttamente.
Sì, parliamo in italiano.
Da Nuremburgo. No.
No, Norimberga, Norimberga.
Norimberga, ja. Also heißt es auf Italienisch. Krass, du hast sogar mal ein Jahr lang in Italien gespielt und das bei der Champions League. Was haben die italienischen Sportzeitungen damals über dich geschrieben? Was haben die sich einfallen lassen?
Also ganz viel war natürlich so Top-Transfer aus Deutschland. Also es war schon so, vor allem auch im Frauenfußball, aber generell glaube ich, dass vor 12 Jahren, war ja das Label Deutschland ein Gütesiegel. Und vor allem im Frauenfußball. Also der Frauenfußball war ja ganz lange Zeit in Deutschland der beste nach Amerika, den es überhaupt gibt. Und die deutsche Frauennationalmannschaft war ja lange Zeit mit Abstand die erfolgreichste. Insofern war es natürlich ein absolutes Qualitätsmerkmal, wenn man als deutsche Juniorennationalspielerin nach Italien kam. Und die haben mich dann natürlich auch alle ausgebohrt und ausgefragt, wie es denn da so ist und warum da alles schon so professionalisiert ist und in Italien noch nicht. Also es war wirklich sehr, sehr deutschlandbezogen und die Neugier war groß, was wir denn in Deutschland alles so gut können und so gut machen und warum in Italien die Dinge noch nicht so gut funktionieren.
Und die italienischen Sportjournalisten, die ja immer sehr gerne blumig schreiben, haben die irgendwas Hübsches mal sich für dich ausgedacht? Also es gibt da ja die rosane Gazzetta dello Sport, diese Sport-Tageszeitung und die schreiben ja Dinge. Wirklich, da flattern uns die Ohren.
Ja, ist auch paradox eigentlich, dass eine italienische Sportzeitung rosa ist, gell? Aber nee, also so blumig tatsächlich nicht. Es war sehr sportlich alles. Es war, wie gesagt, alles sehr auf Deutschland bezogen. Das ist ein bisschen witzig, weil in Deutschland bin ich immer die Italienerin und in Italien war ich die Deutsche. Insofern war das mal ein neues Gefühl, aber es gab jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, Mann, warum schreiben die das oder so? Also es war jetzt nicht so wie jetzt Schlagzeilen in der Bild hier in Deutschland oder so, sondern es war alles. Also die Gazzetta dello Sport ist ja auch recht wirklich sportlich, faktisch.
Ja, aber die können auch anders. Denn ich erinnere mich damals, vor vielen, vielen Jahren, als noch deutsche Spieler in der italienischen Liga gespielt haben, Matthäus, Klinsmann, Andi Bremer, da stand damals in der Zeitung die deutschen Panzer.
Ja.
Die deutschen Panzer hinterlassen rauchende Ruinen am Wegesrand. Also so mit martialischen
Ausdrücken. Die sind halt sehr metaphorisch Italiener und sehr so, die sind natürlich alles emotionalisiert in Italien. Ne? Also sehr viele Emotionen, aber ich würde jetzt mal auch mich nicht mit Matthäus und so auf eine Stufe stellen. Das sind natürlich schon ganz andere Kaliber. Dagegen bin ich eine ganz kleine Maus gewesen.
Klar, aber die müssen ja irgendwo üben, weißt du, auch
ja,
auf den Stil üben.
Ich glaube, da gibt es noch nicht so viel wie jetzt bei einem Lothar Matthäus oder so zu berichten. Von daher, nee, wurde ich da verschont. Aber grundsätzlich, ja, es ist eine sehr emotionalisierende Sprache, die wir in Italien verwenden. Also auch wir, wenn wir miteinander reden, wir gestikulieren viel, viel mit den Händen. Da gibt es ja teilweise auch diese Memes und diese Reels, die zeigen, du wirst als Italiener geboren und dann siehst du so zweijährige Kinder, die schon so gestikulieren und meckern und schimpfen und so. Es ist halt einfach angeboren. Man kriegt das so mit. Ja.
Was heißt Panzer auf Italienisch nochmal? Blindato?
Nein, Blindato heißt, wenn du nicht siehst.
Ja.
Panzer muss ich tatsächlich auch noch nie in meinem Gebrauch benutzen. Deswegen kann ich es dir gar nicht sagen.
Denn ich weiß nicht mehr genau, was genau dieser Ausdruck war. Auf jeden Fall
ja gut, ist auch lange her auf jeden Fall.
Es ist lange her. Aber gut, das Wort Panzer hat sich nicht geändert.
Ja, das nicht. Aber Matthäus als Panzer und die Schlagzeile schon hat sich geändert, glaube ich.
Außerdem bist du Italienerin.
Ja, das
du
stimmt.
Du musst es wissen.
Eigentlich schon, aber ich
voll gebrauchte, aber.
Ja, gute Frage. Müsste ich jetzt länger darüber nachdenken.
Du bist bestimmt halb italienisch, halb fränkisch aufgewachsen.
Ja, ich würde sagen, ich bin schon italienisch aufgewachsen, aber im Frankenland. Also ich kann auch noch fränkisches R rollen, wenn es sein muss. Ich habe es mir auch abtrainiert oder abgewöhnt. Ich habe früher tatsächlich das R sehr gerollt, ja.
Aber krass, du hast es wirklich gemacht, denn deine beiden Eltern sind Italiener. Mhm. Beide.
Beide. Und also meine Mutter trotzdem, aus Sardinien, Vater aus Rom, ja.
Und dass du trotzdem aufwächst und diesen Akzent annimmst, der zu Hause nicht gesprochen wird, das finde ich ja eine Sensation.
Mhm. Ja, es war Training tatsächlich, weil ich ja dann sehr schnell diesen Berufswunsch hatte und mich auch viel damit auseinandergesetzt habe. Was braucht es dafür? Natürlich braucht man eine klare Sprache, eine klare Aussprache und so weiter. Und im Italienischen rollt man ja das R und im Fränkischen ja auch. Und ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, in der Jugendnationalmannschaft, da haben nämlich teilweise die Mädels aus NRW und Co. haben mich ausgelacht, weil ich immer Training statt Training gesagt habe. Und da ist mir das so das erste Mal aufgefallen. Für mich war es ja total normal. Aber in anderen Teilen Deutschlands, und damit bin ich das erste Mal dann in Berührung gekommen, war es gar nicht normal. Und so hat das dann peu à peu angefangen, dass ich dieses Ziel hatte, mir das abzugewöhnen, damit das einfach alles sauberer klingt, damit mir das dann im Job zugutekommt etc. Und dann habe ich es mir einfach abtrainiert, hat sich am Anfang sehr komisch angehört, weil es ja sehr ungewohnt war, das auch so auszusprechen. Ja. Meine Eltern haben sich auch total gewundert, als sie mich das erste Mal so reden haben, haben gesagt, was ist mit der los, wie redet sie auf einmal? Aber es war einfach, ich musste mich dazu zwingen und dann hat sich das irgendwann eingespielt.
Wobei mir gerade einfällt oder auffällt, das fränkische R ist natürlich ganz dicht am Italienischen dran. Ja. Also im Prinzip, es ist deine Sprache auch.
Rollender sind nur die Spanier auf jeden Fall.
Die rollen noch mehr?
Noch mehr.
Das wusste ich nicht.
Ja, die Spanier hauen nochmal, würde ich sagen, eine Schippe drauf. aber Italienisches und Fränkisches eher ist sehr nahe. Wobei es in Italien auch Teile Italiens gibt, da sprechen die es eher so wie wir. Mhm. Aber wir nennen das dann eine Remoscia, also sowas wie so das luschige R für Italiener, also genau andersrum.
Und das klingt dann so deutsch?
Genau, das ist das deutsche R, wie jetzt, wie wir reden.
Ich hatte so einen Dozenten mal, der konnte das R nicht rollen. Mhm. Ein italienischer Herr, ja, Gelozzi.
Genau.
Und er konnte es nicht. Ja. Und du nimmst ihm nicht ab, dass er Italiener
genau,
ist.
Genau, wir Italiener sagen das La Remoscia, also das luschige R sozusagen. Ja.
Wie warst du damals in der Schule? Große Klappe?
Ja, schon. Ich war auch immer gut in der Schule. Ich war ein kleiner Streber, muss ich dazu sagen. Ich war schon immer sehr ehrgeizig und ich war auch schon immer so, dass ich ein großes Empfinden für Gerechtigkeit hatte, hat mir meine Mama zumindest gesagt. Und auch immer schon Talent hatte, um Geschichten zu schreiben. Ich war auch immer sehr gut in Deutsch. Also meine Mama hat neulich aus dem Keller so alte Bücher geholt, Hefte. Und da stand drin, sie hat eine rege Fantasie und sie ist gut im Geschichten erzählen und so weiter. Also es hat sich schon eigentlich relativ früh abgezeichnet. Und die große Klappe auch. Also ich habe mir nie was gefallen lassen. Ja.
Aber vor dem Schreiben... Also, und wenn es auch nur Texte sind für die Fernsehmoderation, kam natürlich erstmal das Fußballspielen, was auch damals noch, vor knapp 20 Jahren, auch da noch ungewohnt war.
Ja, und ungewöhnlich
auch. Okay, wer hat dich zum Fußball gebracht? War es der Papa?
Auch, also grundsätzlich muss man ja sagen, für Italiener ist Fußball eine Religion, auch für Frauen.
Richtig.
Und man wächst mit diesem Fansein von Fußballmannschaften oder vom Fußball schon auf. Und mein Cousin, der ist 4 Jahre älter als ich, der hat relativ früh mit dem Fußballspielen angefangen. Und der
Wie heißt
der? Vittorio.
Mhm.
Und der hat dann auch beim 1. FC Nürnberg gespielt in der Jugend ganz lange. Und der hatte keinen Bruder, mit dem er kicken konnte. Und wir haben im gleichen Haus gewohnt, ein Stockwerk übereinander. Und deswegen hat er sich gedacht, ja gut, nehme ich halt meine Cousine mit. Die macht sowieso alles, was ich sage. Die stelle ich ins Tor und dann kann ich ein bisschen draufhauen. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Ich habe relativ schnell eine große Leidenschaft dafür entwickelt, auch weil ich einfach ein großer Fan von ihm war und immer alles machen wollte wie er. Und dann hat sich auch relativ früh herauskristallisiert, dass ich Talent habe und gar nicht so schlecht bin. Und so hat sich das dann entwickelt, ganz zum Leidwesen meiner Eltern.
Die fanden es nicht gut. Mm-mm. Okay, die haben Angst gehabt, dass du O-Beine kriegst.
Auch, ja. Und wie gesagt, es war ungewöhnlich damals für Mädels Fußball zu spielen und die hatten natürlich für ihre Tochter andere Vorstellungen von Sportarten, die sie ausüben könnte. Also meine Mutter hat zum Beispiel Kunstturnen gemacht, die hätten gern gehabt, dass ich Ballett gemacht hätte, also was Graziles, Feminines. Ja, blöd gelaufen. Am Ende war es genau das Gegenteil mit Fußball, aber als es dann anlief, waren sie ganz schnell dann auch meine größten Supporter und Fans.
Ja.
Und ich habe denen auch schon so damals einen anderen Weg aufgezeigt, was man als Frau auch trotzdem machen kann. Also es spiegelt sich alles irgendwo in meinem Leben immer wieder.
Ja. Wodurch kriegt man eigentlich O-Beine? Also es kriegt doch nicht jeder Fußballer O-Beine, oder?
Ja, tatsächlich schon sehr viele. Das liegt an den Bewegungsabläufen, weil du ja immer diese Richtungswechsel hast auf einem Bein und auf dem anderen und dadurch natürlich die Belastung und das Gewicht immer nur auf einem Bein dann verlagerst. Und dadurch kriegt die Muskulatur natürlich dieses Gewölbte ein Stück weit. Manche haben es von Veranlagung ein bisschen mehr, manche etwas weniger, je nachdem auch wie viele Sprints du natürlich üblicherweise machst, wie deine Muskulatur aufgebaut ist, auch genetisch. Aber das kommt durch diese abrupten Richtungswechsel und immer auf einem Standbein dann das Gewicht verlagern, ausholen etc. Da verlagert sich ja das Gewicht immer sehr auf einem Bein.
Interessant, siehst du. Ja. Ich hätte es gar nicht gewusst, woher. Ist Pierre Littbarski sehr oft von links nach rechts und wieder vorne und zurück, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Denn
der
hat ja auch wirklich so krasse O-Beine.
Es gibt wirklich extreme Fälle und das auch ungesund, vor allem wenn man älter wird. Das ist problematisch für die Knie und so. Also ist nicht so lustig eigentlich. Aber ja, es ist halt, jeder Leistungssport bringt so seine Nachteile mit sich körperlich.
Ich werde dich jetzt nicht fragen, was O-Beine auf Italienisch heißt.
Gambeo.
Hat man das schon mal gehört?
Ja, hat man schon.
Gibt es wirklich? Es heißt wirklich Gambeo.
Ja.
Lustig. Was macht Vittorio heute?
Vittorio ist Manager bei Amazon. Der war lange Zeit bei Adidas. Ja, der spielt
ich dachte,
auch.
Ist gerade Manager bei dem Fußballverein. Und
nee,
ich
so,
was ist das für ein Fußballverein?
Der war lange Zeit bei Adidas, hat da seine Ausbildung gemacht und ist dann rüber gewechselt und ist jetzt aber bei Amazon in München.
Die drei Streifen sind ja bei euch natürlich da in der Nähe angesiedelt.
Genau, richtig.
Das ist ein potenzieller Arbeitgeber,
natürlich,
ne? Für jemanden, der sich für Sport interessiert. Und wer hat dich entdeckt? Also letztendlich. Welcher?
Also den allerersten Schritt quasi habe ich gemacht durch einen Trainer beim Postes von Nürnberg damals, der mich auf dem Schulhof hat spielen sehen. Ich war damals 10 Jahre alt und nach der Schule bin ich ab und zu dann noch mit den Jungs geblieben. Wir haben ein bisschen gekickt auf dem Schulhof. Und der hat dann gesehen, dass da so ein Mädchen inmitten der ganzen Jungs rumtummelt. Und er war natürlich neugierig, sprach mich dann an und wollte von mir wissen, ob ich denn schon in dem Verein aktiv sei und wer ich bin und wie ich so zum Fußballspielen gekommen sei und so weiter. Und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt und er fragte mich nicht, ob ich Interesse hätte, bei ihm im Verein zu spielen. Er hat eine Mädchenmannschaft. Ja. Und dann habe ich gesagt, würde ich sehr gerne, aber meine Eltern sind halt total dagegen. Und dann hat er gesagt, naja, kann ich mal mit deinen Eltern reden? Und ich so, also tu dir keinen Zwang an, aber ich versuche seit 5 Jahren, go for it, wenn du es schaffen solltest, gerne. Naja, und dann hat er tatsächlich bei uns zu Hause angerufen und meine Eltern überzeugen können, aber auch nur, weil er mit dem Argument der Mädchenmannschaft kam.
Okay, wo warst du, als er angerufen hat?
Zu Hause.
Hast du es mitbekommen?
Ja, ja, klar.
Okay, du hast dich so ganz ruhig in der Ecke.
Ja, ja, ich habe es schon mitbekommen. Also ich habe meine Eltern natürlich dann auch vorgewarnt, dass da jemand anrufen wird und so oder vorbeikommen wird und mit denen reden will. Haben sie sich dann natürlich auch angehört und das Argument der Mädchenmannschaft war dann so überzeugend, dass sie zugesagt haben. Zu ihrem Leidwesen war es dann aber so, ich habe dann ein halbes Jahr in dieser Mädchenmannschaft gespielt, dann kam die Bertolt-Brecht-Schule, DFB-Elite-Schule des Fußballs aus Nürnberg auf mich zu. Damals gab es dann nur Jungs. Und hat mich quasi akquiriert für diese Schule und da war ich wieder das einzige Mädchen inmitten von Jungs und habe dann mit den Jungs vom 1. FC Nürnberg trainiert und für die Mädels gespielt und trainiert und ja, so hat das Ganze dann sehr schnell eigentlich einen sehr guten Lauf genommen.
Bis hin wirklich zur richtigen Liga und kurz mal Champions League gespielt, 4 Spiele gemacht, glaube ich,
vorgeschossen
sogar in der Champions
League. Kann sein.
Guck mal, sogar das. Aber das hat auch die Eltern überzeugt dann.
Ja, die war, wie gesagt, mein Vater, glaube ich, war der traurigste Mensch, als ich dann letzten Endes aufgehört habe, Fußball zu spielen. Weil es war dann schon sein großer Stolz, da sonntags auch zu den Spielen zu kommen und zuzugucken. Also es war schon eine große Leidenschaft von ihm. Aber jetzt guckt er halt immer meine Fußballsendungen.
Oder?
Ist auch okay.
Von welcher Mannschaft ist er Fan?
Juve.
Ach, von Juve. Mhm. Und du auch?
Nee, ich nicht. Ich habe tatsächlich gar kein so richtiges Fan-Dasein, muss ich ehrlich sagen.
Auch ungewöhnlich.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht wenn man selber so in dem Business drinsteckt, dann entwickelt man nicht so dieses Fan-Dasein so extrem. Klar gibt es ein paar Mannschaften, die ich gerne gucke oder für die mein Herz schlägt. Erst FC Nürnberg natürlich, weil ich aus Nürnberg komme. AS Rom, weil ich aus Rom komme. Ich bin Real Madrid in Anführungszeichen Fan, weil mir einfach der Club gefällt. Oder für die italienischen Mannschaften, wenn sie denn jetzt in der Champions League vertreten sind, so wie jetzt Inter Mailand im Finale gegen Paris, da drücke ich natürlich Inter Mailand die Daumen.
Du hast dann aber wirklich die Karriere relativ früh beendet, wolltest Sportjournalismus machen und hast auch erstmal in der deutschen Heimat dann wieder studiert.
Ja.
Du hast Champions League gespielt, auch in einer guten italienischen Mannschaft offensichtlich. Was war entscheidend dafür, dass du gesagt hast, ich glaube, das hänge ich an den Nagel. Das andere gefällt mir noch besser.
Ich glaube, es war noch gar nicht so, das andere gefällt mir besser, weil damals hatte ich es ja noch, es war noch nicht greifbar, das andere.
Okay.
Es war ja nur eine Art Vision, die ich dann hatte letztendlich. Aber es war eine Mischung aus einem Instinkt. Also wenn man, ich war ja das erste Mal, normalerweise war mein Tagesablauf sehr durchtaktet mit der Sportschule, Nationalmannschaft etc. Und nach meinem Abi habe ich mir ein Jahr gegönnt, in dem ich wirklich nur Fußball gespielt habe in Italien. Und dann mit 18 musst du dir natürlich überlegen, okay, nach deinem Abitur, was machst du, studierst du, was willst du beruflich machen, weil als Frau verdienst du nicht so viel Geld, dass du für immer ausgesorgt hast.
Ja.
Teilweise bis auf 3, 4 Mannschaften, zu denen hat unsere auch damals schon gehört, da leben die Frauen davon. Aber ansonsten auch in der ersten Liga müssen alle noch mindestens einen Teilzeit- oder Vollzeitjob nebenbei machen, weil es nicht reicht.
Ja.
Die Gehälter sind einfach nicht hoch genug.
Bei den deutschen Frauen heutzutage ist
es... In der Bundesliga ist es auch noch so, ja.
Es ist auch noch
so. Da gibt es teilweise auch noch 450-Euro Verträge, ja.
Oha. Nicht, wenn man beim FC Bayern München spielt.
Nein, 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 nicht bei den großen
Teams. Die sind Fulltime, bei den, Wolfsburg, bei München.
Die sind Fulltime, ein, zwei andere auch.
Aber
vor allem die international spielen, aber der Großteil, sage ich mal, ab dem Mittelfeld, unterer Durchschnitt, die müssen alle noch nebenbei was machen oder durch Sponsorengelder etc. Und dann war es so gewesen, dass es 30, 35-jährige Frauen in meiner Mannschaft zu der Zeit auch gab, deren Verträge wurden nicht verlängert, weil als Fußballer oder Fußballerin bist du ja mit 30, 35 gehen Rente. Ja?
Absolut.
Ist halt leider so. Und die hatten Weltmeisterschaften gespielt mit der Nationalmannschaft, Europameisterschaften, Titel gewonnen, individuelle Auszeichnungen gewonnen, darunter auch die beste Spielerin Italiens in meiner Mannschaft. Und die standen dann halt mit 30, 35 so vor dem Nichts. Also die hatten nichts anderes gemacht, weil du hast keine Zeit. Du spielst alle drei Tage Coppa, Meisterschaft und Champions League. Es läuft super, du bist in einer Art Rausch. Du bist natürlich so fokussiert auf deine sportliche Leistung, dass du keine Zeit hast, nebenbei groß was zu machen oder aufzubauen. Und das hat sich dann halt in dem Alter gerecht, weil zu der Zeit waren auch die Strukturen noch nicht gegeben wie heute, dass jetzt zum Beispiel eine Nadine Kessler dann bei der FIFA oder UEFA anfängt oder man in Vereinen arbeiten kann. Jetzt ist es ja viel besser organisiert, aber zu der Zeit, vor 10 Jahren, ungewöhnlich, nicht üblich und die Strukturen waren auch noch nicht so gegeben, standen die halt in dem Alter dann vor dem Nichts. Und ich hatte immer so eine andere Vision von mir mit 30, 35. Mhm. Ich hatte das richtig gefühlt. Ich bin so ein Gefühlsmensch. Yeah. Und dann war es so gewesen, dass wenn ich die Frauen am Spielfeldrand zu der Zeit auch gesehen habe, habe ich mir immer gedacht, Mann, warum stellen die so doofe Fragen? Also wieso? Man merkt, dass die nicht richtig ernst genommen werden. Man merkt, dass sie da nur stehen, um eine Frau dahin zu stellen. Man merkt, dass sie kein Gefühl für Situationen haben etc. Und dann hatte ich diese Idee von, es wäre doch cool, wenn es mal eine Frau gäbe, die wirklich Ahnung davon hat und die wirklich mitreden kann. Ich hatte immer diesen Film, der hieß, glaube ich, Natürlich Blond oder so, oder Plötzlich Blond, da war diese okay. Reese Witherspoon, die wurde Anwältin. Und die hatte diese Vision Suddenly. Von sich, genau, irgendwie so hieß
es. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß,
gell?
Was du meinst, ja.
Genau, und sie hat sich ja dann als so blondes Barbie-Girl in dieser Männerdomäne als Anwältin durchgesetzt. Und genau das wollte ich als Frau im Fußball machen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, okay, was braucht es dafür eigentlich? Und habe so ein bisschen recherchiert und damals fand ich, war Esther Sedlacek so die einzige, die ich gut fand.
Stimmt, die war damals schon dann.
Und Kate Abdo.
Dann drin, ne?
Und die hatte gerade so ihre Anfänge zu der Zeit. Und dann habe ich immer gegoogelt, okay, was hat Esther gemacht, was hat Kate gemacht, Wikipedia-Einträge studiert und so weiter. Und dann habe ich das einfach versucht nachzumachen und habe gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal studieren und dann muss ich halt gucken, wie ich da reinkomme und wollte unbedingt zu Sky und so. Und dann
sehr durchdacht.
Alles. Ja.
Wirklich gut geplant.
Ja, ich sage immer, Planung ist auf jeden Fall die halbe Miete. Und dann bin ich zurück nach Nürnberg, um zu studieren. Hab dann ein bisschen auch noch beim 1. FC Nürnberg wieder angefangen, aber habe schnell gemerkt, wenn du einmal ein gewisses Niveau gespielt hast, ist es schwierig, ja. Larifari zu spielen. Und das habe ich dann relativ schnell auch wieder beendet und habe mich dann tatsächlich wirklich nur darauf konzentriert. Ja. Ja.
Und mittlerweile hast du für Sky gearbeitet und Sport 1, da kennen wir dich. Auf der Zone präsentierst du die Champions League.
Hab ich
jetzt auch für Schweizer Sender Blue. Bist du eine der zwei, die das Ganze präsentieren dort? Ja. Du lebst auch deinen Traum.
Hat gut geklappt.
In gewisser Weise. Ja. Bester Tipp, den dir Esther Sedlacek gegeben hat, als du sie das erste Mal getroffen hast?
Der beste Tipp, sie hat immer gesagt, bleib du selbst.
Ist mal so ein Satz, ja.
Nein,
wie?
Es ist aber, wie ist logisch, aber bleib du selbst und vor allem bleib hartnäckig, weil man braucht einen langen Atem dafür. Das will ich gar nicht schönreden.
Nein.
Das wusste Esther auch. Esther hat mir auch erzählt, es lief bei ihr auch erst ab einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere gut. Und vorher war es lange Zeit nicht so. Und vorher war es lange Zeit beweisen, lange Zeit einstecken. Es ist halt so. Es ist im Fußball auch so. Bevor du Profi wirst, musst du auch lange Zeit investieren und hast nie die Garantie, dass du irgendwann einen Profivertrag unterschreibst.
Ja.
Und so ist es in allem. Und das war das Erste, was sie zu mir gesagt hat. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Und auch du kennst natürlich das Gefühl, dich durchbeißen zu müssen als Frau, auch noch als hübsche Frau, dann auch noch akzeptiert zu werden von den ganzen alten Haudegen. Und du hast dir so einiges anhören müssen.
Mhm.
Nicht nur vielleicht von KollegInnen, sondern aber auch von... Und du hast kein Buch dabei, deswegen muss ich das jetzt hier selber raussuchen.
Shame on me, ja, ich hab's
einfach
vergessen.
Nur, nein, es ist natürlich eine Liste, die wirklich ein bisschen stellvertretend für das ist, was du dir alles anhören musst. Auf Seite 47, vielleicht kannst du uns einmal nur...
Ich lese jetzt einfach vor,
einfach Seite 47, die Kommentare.
Okay. Was erzählt sie da? Sie hat wohl den Talk mit der Berliner Fashion Week verwechselt. Was hat diese Frau mit Fußball am Hut? Mir fehlt bei Valentina die Natürlichkeit. Die Plastikaura hat sie auf jeden Fall. Fehlt nur noch der Barcode, dann bekommt man bei Lidl 25 Cent. Ab in die Küche mit ihr. Frauen raus aus dem Männerfußball. Ist das eine Influencerin, eine Bloggerin oder wieso wird die da eingeladen? Seit wann reden Waschmaschinen über Fußball? Frauen und Fußball. Oh mein Gott. Also der mit dem Lidl-Barcode ist mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist schon witzig. Also der ist schon witzig. Der ist kreativ auf jeden Fall. Den habe ich noch nicht gehört.
Und dann gibt es aber auch natürlich berufliche Kollegen, in dem Fall, bei denen du dich hast durchsetzen müssen. Und in deinem Buch, Fuck, vielmehr Empowerment. Empowerment. Mhm. Da hast du ja auch ein, zwei von diesen Situationen geschildert. Und da ist auch eine Sendung dabei, zum Beispiel mit wirklich dem größten Hauerding von allen, mit Mario Basler. Mhm. Ja. Wie war diese Begegnung? Wie hast du diese ersten Minuten empfunden, in denen du mit Mario Basler zu tun hattest?
Also Mario war ja einer der ersten Experten, mit denen ich wirklich zu tun hatte tatsächlich. Also der Einstieg war wie unserer heute mit dem Fuck Female Empowerment nicht sanft, ja, sondern mal wirklich gleich vor den Latz geknallt. Und natürlich kannte Mario Basler vorher aus dem Fernsehen. Insofern wusste ich, was es für ein Typ ist.
Und er sprach immerhin Italienisch.
Ja,
der war ja auch in Italien.
Stimmt, ein bisschen sprach er Italienisch, nicht viel, aber also Matthäus kam besser.
Okay.
Mario ist natürlich so ein richtig so Prototyp Fußballer aus seiner Zeit, ne? Und hat aber das Herz am rechten Fleck, das will ich an der Stelle auch ganz klar dazu sagen. Mein großes Glück war immer, dass ich ja diese Art von Jungs oder Männer aufgrund meiner Fußballkarriere schon kannte. So, das heißt, ich bin natürlich nicht so empfindlich wie vielleicht manch eine andere, die so einem Typen das erste Mal begegnet, sondern ich konnte schon früh relativ gut damit, weil ich ja quasi wie eine von denen immer war. Aber ich habe schon gemerkt, dass er sich natürlich dachte so, oh, süß, was will die jetzt hier so ungefähr, ja? Und ich kann mich ganz gut daran erinnern.
Er hat aber nichts gesagt. Also nee, es waren vor allem Blicke.
Ja, Pausen. Blicke, so, auch so wie er mich begrüßt hat und so. Man hat halt gemerkt, das findet er so ganz nett, aber ist jetzt nicht so, was er so ernst nimmt, so, ne? Und dann hatten wir so eine Halbzeitpause beim Fan-Talk damals, er lief zur Champions League, Second Screening. War ein ganz erfolgreiches Format. Ich glaube, das erfolgreichste nach dem Doppelpass bei Sport1 zu der Zeit. Und da gab es ja Zuschauer. Und es gab auch immer einen Ball auf dem Tisch, weil gewisse Szenen wurden dann nachinszeniert, damit die Zuschauer das sehen konnten, weil Sport1 hatte keine Rechte, also durften sie die Bilder nicht direkt zeigen. Und in der Halbzeitpause hat er dann so ein bisschen den Ball hochgehalten und ich habe mich dann so dazugestellt und hab so gesagt, Spiel, so, gib mir auch mal den Ball. Und dann hat er so rübergespielt und war schon so, dachte sich so, hey, was will die jetzt? Und dann habe ich so angefangen, den Ball hochzuhalten und so einmal Around the World zu machen und so ein paar Kleinigkeiten.
Also
und
Around the World ist so...
Also Around the World ist, wenn du so den Ball jonglierst und dann quasi den Ball einmal auf deiner Fußspitze so auftitschen lässt und dann gehst du einmal mit dem Ball, also mit dem Bein um den Ball, bevor er auf den Boden aufkommt. Und dann hat man ihm angemerkt, dass er sich dachte, was geht denn hier ab? Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und dann habe ich ihm von meinem Werdegang erzählt und so. Und dann hast du gemerkt, das fand er natürlich schon gut.
Ja.
Hat er nicht erwartet, weil bei mir ist ja auch immer dieser Überraschungseffekt. Man sieht mich, ich höre auch ganz oft, du siehst gar nicht aus wie eine Fußballerin. Man würde mir das gar nicht zutrauen. Mhm. Und dann ist der Überraschungseffekt natürlich umso größer.
Und das bringt auch richtig Spaß irgendwann,
ja,
oder?
Ja.
Damit zu spielen.
Sehr, 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 sehr. Also ich bin mittlerweile sogar, aber da muss man auch erst hinkommen, ne? Dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und dann, wenn du auch natürlich den Punkt erreicht hast, wo du weißt, du musst niemandem mehr etwas beweisen. Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, zum Beispiel, wo ich in Mixed Zones, wenn ich dann manche Kollegen treffe und Interviews führen muss, zum Beispiel auf 2 oder 3 Sprachen, Italienisch, Deutsch, Englisch übersetzt, dann noch für die Schweizer Kollegen etc. Und dann stehe ich manchmal so neben den Kollegen und ich merke ja, deren Blicke, die gucken so, weil ich da ja schon Exot bin inmitten dieser Mixed Zone. Und dann haue ich manchmal schon so Sprüche raus wie so, Mann, jetzt muss ich auch noch intelligente Fragen stellen oder so. Ne? Ich bin doch eigentlich nur hier, um gut auszusehen. Man lernt irgendwann damit zu spielen und es macht dann auch irgendwann wirklich Spaß. Und manchmal, wenn mir Leute noch immer mit Vorurteilen begegnen, lasse ich es einfach so laufen. Also ich lasse sie dann quasi in dem Glauben, bis sie irgendwann selber dann merken oder jemand anders zu denen sagt, hey, weißt du eigentlich die so, so, so. Aber es ist okay für mich. Also man lernt das dann mit der Zeit einfach so wirklich so flutschen zu lassen.
Du hast dir da trotzdem so einiges anhören müssen. Ja. Jetzt kam irgendwann das Selbstbewusstsein und man merkt ja auch, dass du bist mit Jungs aufgewachsen, du hast mit ihnen gespielt, du weißt sie zu nehmen, hast irgendwann das Selbstbewusstsein gehabt, einfach dann auch so langsam mal so das Mic droppen zu lassen, weißt du. Und trotzdem vorher, du noch relativ neu im Geschäft, viele kritische Augen und Ohren. Was hast du geglaubt, für Erwartungen erfüllen zu müssen damals, als du eben noch nicht dieses Selbstbewusstsein hattest? Das war auch irgendwie schmerzhaft und ganz anders, als Esther gesagt hat, sei du selbst.
Ja, es ist nicht so einfach, man selbst zu sein, ehrlicherweise. Wenn man in eine Branche kommt, in der fast alle älter sind als du, viel älter zum größten Teil, gestandene Männer, die schon seit Jahrzehnten in dem Business sind, die dann natürlich ein gewisses Ego auch haben, gewisse Summen verdienen auch, ne? Das spielt ja alles auch mit rein. Und jeder weiß um seine Position, weiß um sein Standing. Manche nehmen sich auch zu wichtig. Einige wissen aber einfach nur, wer sie sind und lassen dich das auch spüren. Und dann versuchst du natürlich irgendwie so, dich so aufzubauen, dass du ein Teil davon wirst, auch wenn du vielleicht noch gar nicht so weit bist. Weil du ja irgendwie, es ist wie so ein Überlebensmodus vielleicht, den man dann einschaltet. Weil man sich denkt, okay, ich muss ja hier jetzt irgendwie durchkommen oder ich muss ja hier irgendwie klarkommen und ich muss hier ja irgendwie mithalten. Aber ich habe eigentlich noch gar nicht die Ressourcen und die Erfahrung, um da mitzuhalten. Und deswegen ist dieses Bleib du selbst, ist ein Prozess. Weil du brauchst natürlich für meinen Beruf auch gewisse theoretische Kenntnisse, du brauchst gewisse Fachskills, das wirst du auch wissen, die du erst trainieren musst, um danach, wenn du die perfekt beherrschst, kannst du deinen wahren Charakter mit diesen Skills verbinden und dann du selbst sein. Und vorher ist alles ein Stück weit wie erzwungen, damit du es lernst. Und das ist natürlich eine Reise, die man geht. Man muss sich auf dieser Reise natürlich dann auch viel anhören, weil man ja irgendwo anfangen muss. Und keiner ist am Anfang so gut wie nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren. Cristiano Ronaldo hat bei seinem ersten Spiel auch noch nicht so geglänzt wie bei seinem 150.
Wirklich nicht?
Nee, Cristiano Ronaldo kommt viel über harte Arbeit. Messi vielleicht, aber Cristiano Ronaldo kommt viel über harte Arbeit.
Ja.
Und auf dem Weg ist es eine Kunst, würde ich schon sagen, diese Kritik aufzunehmen und als Motivation zu sehen und auch die Rückschläge und vielleicht auch mal die deplatzierten Kommentare und vielleicht auch mal ungerechtes Verhalten und das als Motivation zu sehen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ja. Das ist, glaube ich, so bei allen Berufen, aber die irgendwo in der Öffentlichkeit stattfinden, auch Sänger, die ihr erstes Lied rausbringen. Ich glaube nicht, dass alle Fans von vornherein gesagt haben, boah, ist das ein geiler Song. Ja. Sondern am Anfang hieß es, boah, was ist das für ein schlechter Reim? Was ist das für eine schlechte Melodie? Was sind das für schlechte Beats? Und dann arbeitet man sich mit jedem Feedback peu à peu vor und verbessert sich. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, das als Motivation zu sehen und nicht aufzuhören, weil das Feedback negativ ist.
Und wie leicht war es für dich, wenn du gemerkt hast, ich werde jetzt mal, und wenn auch nur für kurze Zeit, auf mein Äußeres reduziert.
Mhm.
Das bleibt ja nicht aus.
Ja, das bleibt nicht aus und vor allem bei mir am Anfang war es extrem, weil einerseits habe ich für die Verhältnisse oder auch heute, glaube ich, noch nicht dem stereotypischen Erscheinungsbild einer Sportmoderatorin so richtig entsprochen. Ich bin natürlich ein sehr exotischer Typ, dunkle Haare, dunkle Augenbrauen etc. Und auch schon damals sehr weiblich, weil ich natürlich auch irgendwo das italienische Fernsehen kenne. Das ist total anders als das deutsche zum Beispiel. Also ich habe da so diverse Bilder gehabt von Moderatorinnen und ich war so eine Mischform, würde ich sagen. War aber fürs Sportfernsehen in Deutschland sehr unüblich und nicht gewollt. Und viele Sendungsverantwortliche zu Beginn meiner Karriere vor allem haben auch versucht, mich in irgendein Korsett oder Kostüm zu stecken, das ich gar nicht war.
Das heißt, was solltest du zum Beispiel sein? Oder
zum Beispiel, Kleidung, Haarfarbe teilweise auch. Ein Sendungsberater hatte mal den glorreichen Einfall vorzuschlagen, dass ich meine Haare blond färben könnte, weil laut Umfragen wirken blonde Typen im Fernsehen sympathischer. Es wirkt halt weicher, es ist ja faktisch so. Ne? Oder die Kleidung soll nicht zu eng anliegend sein, weil wir sind ja in einer Sportrunde. Also es muss immer sportlich sein, immer Sneaker, nie High Heels zum Beispiel. Und ich bin ja klein. Und ich trage gerne High Heels und ich muss auch, weil sonst einfach die Höhendistanz zu extrem ist für mich, finde ich, optisch im Fernsehen. Wenn ich 2 Köpfe kleiner bin als jetzt ein Typ, der 1,90 groß ist zum Beispiel. Grundsätzlich bin ich einfach eine Frau, die auch gerne High Heels trägt und im italienischen Fernsehen oder Fernsehen generell war für mich halt ein Unterhaltungsprodukt trotz allem und ist ein Stück weit mit Glamour und Glanz verbunden für mich und ich dachte, man muss sich da ja auch dementsprechend kleiden. Dem war aber nicht so, sondern das deutsche Fernsehen, damals die Sportsendungen zumindest, die ich mitmoderiert habe, die hatten eher so dieses Stammtischbild und wollten mich dann halt in dieses Stammtischding so rein versetzen, aber das war ich halt gar nicht und habe mich da auch total unwohl gefühlt und das war immer nicht mit allen, aber mit einigen großer Diskussionsstoff, wie ich denn angezogen sein soll, wie meine Haare, also zum Beispiel war es am Anfang bei Sport1, so der Sendungsleiter wollte von mir, dass ich nie meine Haare offen trage, weil das wirkt ja weiblicher als mit geschlossenen Haaren. Geschlossene Haare wirken sportlicher.
Wirkt dynamischer,
genau, sportlicher. Genau,
sportlicher.
So, ja, Kleinigkeiten, aber es ging eigentlich viel darum und immer weniger um den Inhalt tatsächlich. Ich habe es dann irgendwann als Kompliment gesehen, weil der Inhalt war anscheinend nicht so scheiße, dass es was zu diskutieren gab. mein Aussehen hoffentlich auch nicht, aber das war halt diskutabler, weil diverse Looks, jeder hat natürlich seine Vorstellung. Du bist ja irgendwo auch wie bei Models eine Präsentierpuppe trotz allem, ne? Also der Sendungsverantwortliche hat eine gewisse Vorstellung, wie er seine Sendung haben will, wie sie auch auszusehen haben soll, und dann musst du schon ein Stück weit reinfitten, bis du irgendwann natürlich ein gewisses Standing hast und so, dann kannst du da auch mitreden. Aber vorher musst du dich schon erstmal anpassen und dann den Leuten zeigen, hey, slightly, es geht auch anders.
Du hast dich aber durchgesetzt. Also du hast deine High Heels getragen, denn auch ich würde sagen, eine Sportmoderatorin mit Sneakers wirkt eigentlich viel authentischer als auf High Heels. Ja. Aber du brauchtest die Größe.
Ja, nicht nur die Größe. Es war, also grundsätzlich finde ich, wirkt es einfach eleganter. Und ich mag einfach Eleganz auch zum Beispiel. Ist ja alles Geschmacksfrage. Ne? Ich mag es halt als Frau elegant zu sein. Ich mag es als Frau weiblich zu sein, weiblich aufzutreten. Und die Haltung ist ja auch ganz anders in High Heels als in Sneakern zum Beispiel. Ne? Also, und das sind alles so Faktoren, die damit reingespielt haben, warum ich gewisse Sachen einfach nicht so gut fand oder nicht angemessen dem Produkt gegenüber. Und das muss man aber subtil machen. Also man kann die Leute nicht von Latz knallen, sondern es bringt auch nichts, das habe ich auch gelernt, den Leuten etwas zu sagen, sondern sie müssen es wirklich erst immer sehen.
Okay.
Und das war, wie gesagt, auch ein Prozess, einfach slightly den Schalter im Kopf der Leute zu lockern.
Ich habe aber auch das Gefühl, dass du das auf sehr italienische Art und Weise doch alles sehr gut weggeatmet hast. Also du warst keine, die jetzt gleich sofort auf die Barrikaden geht. Du hast das auch vielleicht aus dem italienischen Fernsehen mit einer gewissen Lockerheit gesehen. Weißt du, was mich schon damals, vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob es diese Sendung immer noch gibt, im italienischen Fernsehen, Sonntagnachmittags, Domenica In.
Ja.
Gibt es die noch?
Nee, ich glaube nicht, aber kenne ich.
Die war so krass. Ja. Und ich habe schon vor 20, 25 Jahren, als ich das mal gesehen habe, habe ich schon wirklich mit den Ohren geschlackert, wie Frauen dort abgefilmt werden. Da stehst du mit einem kurzen Rock und weißt du,
Teilweise
ein Bein
sogar
und
Bikini,
so was. Und dann die Kamera geht dann die Beine runter. Ja. Das Bein runter zum Fuß und wieder hoch. Und das war schon in Deutschland, also für deutsche Verhältnisse damals total skurril. Ja. Aber das ist Teil der Kultur. Ist das heute auch noch so?
Ich würde es nicht Kultur nennen, weil um das mit dem Wort Kultur zu betiteln, finde ich schwierig. Tatsächlich ist es schon sehr sexualisiert im Fernsehen, die Frau.
Heute auch noch?
Heute auch noch. Es ist etwas besser, aber da gibt es ja teilweise immer noch Tänzerinnen im Fernsehen und so. Mhm. Oder so Quizshows, wo die Frau dann im Bikini auf so einem Hocker sitzt zum Beispiel.
Ja.
Ist als kulturell zu bezeichnen, finde ich schwierig. Ich finde es auch fragwürdig nach wie vor. Grundsätzlich hat die Frau in Italien ein anderes Bild im Fernsehen als hier in Deutschland, was nicht unbedingt immer gut sein muss. Aber natürlich gab es auch andere Sendungen. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Also in anderen Sendungen sind Frauen auch angezogen. Aber sie sind immer elegant angezogen und immer sehr weiblich und immer schön geschminkt und immer super gestylt und immer total tolle Outfits. Und das ist das Bild, das mir gefallen hat, weil das auch Frauen waren, wo man gemerkt hat, im Gegensatz zu diesen Tänzerinnen und so, die sind super intelligent, die beherrschen ihren Job sehr gut und sehen auch noch unverschämt gut aus. Das ist so das, woran ich mich orientiert habe. Und man hat auch gemerkt, dass die das aufgrund der italienischen Kultur, da kommen wir jetzt wieder zur Kultur, auch alles sehr locker und emotional und lebhaft auch vortragen und die Gespräche führen. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin immer so ein Mensch, ich gehe so durchs Leben. Und wenn mir was gut gefällt, versuche ich mir davon ein Stückchen so abzubrechen und das quasi für mich einzubauen.
Ja. Denn das Thema, das dich auch irgendwann so beschäftigt hat und so gewurmt hat, dass du jetzt ein ganzes Buch darüber geschrieben hast, das ist in Italien nicht so groß, nicht? Moderner Feminismus ist sehr reduziert vermutlich.
Ja, dieses Thema, also ich würde sagen, wir haben dieses Thema weit überzogen und sehr übertrieben in Deutschland.
In Deutschland,
genau. Und in Italien sind die da noch ganz zu Anfängen. Also da geht die Diskussion jetzt erst gerade so richtig los, dass man Statistiken liest, Frauen verdienen weniger als Männer etc. pp.
Ja.
Weil es natürlich auch noch viel traditioneller ist in Italien als in Deutschland. Also Deutschland ist da Italien schon weit voraus. Andere Kultur, andere Sitten, andere Denkweise. Und trotz allem nutzt man diese Stärke der Weiblichkeit in Italien noch anders und nimmt das auch so als weibliche Stärke an. Und hier in Deutschland habe ich das Gefühl, hat man das Gefühl, also empfinde ich es zumindest so, dass man auf Biegen und Brechen versucht, alles tot zu diskutieren. Aber in der Realität, was das bewirkt, geht nicht damit einher, was wir eigentlich erreichen wollen.
Ja, wofür der Feminismus ursprünglich mal angetreten ist, nämlich
Chancengleichheit.
Chancengleichheit, was er kann, muss auch sie können.
Oder
dürfen.
Darf sie auch können, aber sie darf auch sagen nein.
Ja.
So, und das ist ja eigentlich alles. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht, wie wir es aktuell handhaben, sondern es ging ja nur darum, wir kommen aus einer Zeit, in der Frauen nicht wählen durften, in der Frauen nicht arbeiten gehen durften, in der Frauen kein eigenes Bankkonto haben durften und in der Frauen sich nicht haben scheiden lassen dürfen von ihren Männern, egal wie die Männer sie behandelt haben. Und das haben wir doch alles schon längst besiegt. Und jetzt sind es vielleicht noch Nuancen, die uns zur Chancengleichheit, zur absoluten Chancengleichheit fehlen. Ich finde aber, wir haben diese ganze Debatte irgendwie tot diskutiert und missinterpretiert und sie wird jetzt teilweise auch wie missbraucht, in Anführungszeichen, für eigene Bedürfnisse oder eigene Profite. Und das ist in Italien nicht der Fall.
Und du betrachtest das Ganze viel nuancierter als andere das tun.
Klar.
Feminismus in Deutschland, also auch der moderne Feminismus, ist sehr viel schwarz-weiß.
Extrem.
Beispiel Gender Pay Gap.
Ja.
Wissen wir, es werden Frauen teilweise in gleichwertigen Positionen schlechter bezahlt.
Aber das Warum ist ja auch entscheidend und das wird ja nicht betrachtet. Also es ist ja, und das steht ja in dem Buch auch, es ist ja bewiesen, statistisch auch, dass es nun mal so ist, dass Frauen zum Beispiel schlechter verhandeln. Also das haben ja auch diverse CEOs, ich habe auch mit einer weiblichen CEO ein Interview in dem Buch geführt, die sagt das auch leider und das hat mit Erziehung ganz viel zu tun, oder? Deswegen sage ich, wir müssen immer an der Wurzel anpacken. Die können schlechter verhandeln, weil wir halt dementsprechend nicht dazu erzogen worden sind, demanded zu sein, also fordernd zu sein, für das einzustehen, was wir wirklich wollen, selbstbewusst aufzutreten. Und das sind ja Faktoren, die dich gut verhandeln lassen. Und das haben wir als Frauen leider nicht gelernt. Das musste ich mir auch erst antrainieren. Weil oftmals heißt es ja, als Frau darfst du nicht zu laut sein, darfst du nicht zu fordernd sein, musst du dich in einer gewissen Art und Weise geben. Solltest immer irgendwo ein Stück weit unterwürfig sein oder dich zurücknehmen, auf die Bedürfnisse anderer achten etc. pp. Also hat ganz viel mit der Erziehung zu tun. Ja. Dann ist es so, dass Frauen tendenziell eher Berufe auswählen, die grundsätzlich sowieso schon schlechter bezahlt sind. Kreative Berufe,
soziale
Berufe. Berufe und so weiter. Und Männer tendenziell eher Berufe auswählen, die besser bezahlt sind.
Mhm.
Und dann ist es ganz einfach so, dass auch viele Frauen irgendwann dann sagen, ab einer gewissen Karriereleiter, hey, das wird mir zu viel. Ich will lieber mich um meine Kinder kümmern. Ich will lieber zu Hause bleiben und das ist doch auch okay. Also warum muss denn jetzt jede Frau CEO werden?
Ja.
Wo steht das geschrieben? Ich finde das nicht gut. Weil viele Frauen, die wollen das vielleicht gar nicht und die fühlen jetzt hier wiederum auch irgendwo einen gesellschaftlichen Druck, weil man ja schon fast das Gefühl hat, dass Mutter und Ehefrau zu sein nicht mehr genügt als Frau. Also dass du dann wie ein Hinterwäldler bist oder als antifeministisch giltst oder in der Gesellschaft keine Anerkennung mehr bekommst. Und das ist, finde ich, nicht richtig. Also Feminismus heißt für mich, Marcel Reif hat immer gesagt, er mag dieses Wort nicht. Ich mag es mittlerweile auch nicht mehr, weil es sowas Absolutes ist.
Das Wort Feminismus.
Ja, dieses alles, was mit Ismus zu
alles,
tun hat.
Alles, was mit
hat.
Ismus.
Es hieß doch nichts anderes als das, was ich jetzt mache, hey, ich bin eine Frau, aber ich will Fußball spielen. Hey, ich bin eine Frau, aber ich will über Fußball reden. Also warum sollte ich es nicht tun dürfen, nur weil ich eine Frau bin? Das ist ja Chancengleichheit. Was ich dann daraus mache, ob ich das erreiche oder nicht, diese Ergebnisgleichheit, das muss ich mir verdienen. Das kann der Feminismus für mich eigentlich nicht lösen.
Was wäre ein schöneres Wort als Feminismus? Ist dir auf deiner kleinen Reise durch
also
die Welt des Feminismus
einfach Chancengleichheit. Ich glaube auch, dass wir irgendwann diese Sprache, die wir für Frauen entwickelt haben, wie du bist eine Powerfrau, du bist eine So-Frau, du bist so eine Frau, du bist so eine Frau.
Girlboss.
Oh, finde ich ganz schlimm. Oder Boss-Bitch oder
Boss
so.
Bitch.
Ganz schlimm. Find ich, oder fotzig oder so. Finde ich ganz arg schlimm.
Das wird von manchen kultiviert,
ja,
oder?
Das wird von vielen
fotzig,
kultiviert.
Ne?
Vor allem gerade so Gen Y, Z, Alpha ganz extrem. Das ist schon wie ein Kompliment. Also wenn du eine Boss-Bitch bist oder wenn du fotzig bist oder alles, was eigentlich kein gutes Bild auf einen wirft.
Hat mit Chancengleichheit eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur Kampfansage. Genau. Spalte die Gesellschaft.
Genau, das ist das Problem. Und das vermittelt auch, finde ich, ein falsches Bild an junge Mädchen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt langsam auch an den Punkt kommen, wo das alles so natürlich abläuft. Das heißt, keine eigene Sprache mehr für Frauen zu haben, sondern das einfach als was Normales anzusehen. Also nur weil ich erfolgreich bin, warum muss ich denn dann, bin ich dann eine Powerfrau? Haben die anderen Frauen, die nicht beruflich erfolgreich sind, keine Power? Also ich bin einfach eine Frau. Ich bin eine Frau, die erfolgreich ist. Punkt. Mehr bin ich nicht. Sonst bin ich eine Frau wie alle anderen.
Frauenquote. Mhm. Finde ich erstmal eine super Sache. Ja. Stehe eigentlich überwiegend dahinter. Mhm. Lehnst du ab?
Ja.
Warum?
Eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung. Wie gesagt, das Buch oder alles, was ich sage, basiert ja auf meinen persönlichen Erfahrungen. Kann natürlich sein, dass andere Frauen ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Das will ich an der Stelle schon sagen.
Und du bist zwar schon eine kleine Krawallbürste, auch mit dem Titel, aber extrem reflektiert. Ja. Du betrachtest halt die Pros genauso wie die Kontras.
Ja, also, und das war mir auch wichtig und das ist das, was mir in der Debatte auch fehlt. Und ich wollte natürlich, dass der Titel knallt, damit die Leute, auch die in der Buchhandlung stehen, erstmal natürlich Aufmerksamkeit dafür, also dass das Buch Aufmerksamkeit generiert, ist ja klar.
Ja, tut es. Das Fuck ist sehr groß geschrieben.
Genau.
Fuck
und Female Empowerment ist in rosa und so. Ich habe mir schon was dabei gedacht. Marketingtechnisch war es jetzt nicht so verkehrt, glaube ich. Auf jeden Fall glaube ich, dass wenn man als Frau dieses Bedürfnis oder diesen Wunsch hat, eine gewisse Position zu erreichen, dann ist es so, wie ich jetzt auch beschrieben habe, meinen Werdegang, dass du natürlich aus einem gewissen Holz geschnitzt sein musst, um dich da durchzusetzen. Weil irgendwann wird die Luft immer dünner. Je weiter es nach oben geht, desto dünner die Luft. Und damit du da dann glänzen und performen kannst und mit gewissen Sachen umgehen kannst, musst du gewisse Fehler machen, musst du gewisse Rückschläge ertragen und musst du gewisse Persönlichkeitsentwicklungen durchlaufen.
Also du willst, dass man eher unten anfängt, als dass man oben sozusagen installiert wird.
Genau, mein Vater hat immer gesagt, devi fare la gavetta auf Italienisch. Das heißt, du musst erstmal auf gut Deutsch Scheiße fressen, bis du nach oben kommst. Und das entwickelt ja auch einen gewissen Charakter oder eine Persönlichkeit, die dich dann dazu befähigt, gewisse Entscheidungen zu treffen, einen gewissen Beruf in einer gewissen Position auszuüben und einfach mit vielen Dingen umgehen zu können, die man sich jetzt nicht vorstellen kann, wenn man nicht selber in dieser Situation ist.
Du willst nichts geschenkt haben.
Genau, ich finde, es bringt nichts, wenn man etwas geschenkt bekommt, weil wenn du etwas geschenkt bekommst oder wenn du da oben installiert wirst, dann kann es ganz schnell sein, dass du ganz schnell tief fällst. Wenn du aber eine gewisse Substanz dir aufbaust, dann kannst du gar nicht mehr so tief fallen, weil die Substanz ist ja da. Also da ist Fundament da. Mhm. Das ist ein bisschen vergleichbar wie so ein Haus, das einfach schnell aus Styropor gebaut wurde. Da kommt ein Tornado und das Haus ist kaputt. Und ein Haus, das wirklich mit Mühe und mit Zement und richtig konstruiert und gebaut wurde, das ist fest, das steht, das kann so leicht nicht abgerissen werden. Ja. Und ich glaube, diese Persönlichkeitsentwicklung, die es braucht, um in so einer Position zu bestehen, und das haben ja auch viele, auch die weibliche CEO Claudia Lesser, die ich in dem Buch interviewt habe, bestätigt, das bringt nichts, wenn dann einfach einer kommt und dich da hinsetzt. Zumal dann trotz allem, weil die Luft immer dünner wird und die Konkurrenz immer größer und jeder nur diese eine Position haben will, wirst du dann immer mit dem Auge der in Anführungszeichen Quotenfrau gesehen.
Und gilt das auch, wenn du bei gleicher Qualifikation den Job als Frau bekommst gegenüber einem Mann, trotz gleicher Qualifikation, aber generell sagt man in der Firma bei gleicher Qualifikation auf jeden Fall eine Frau?
Also ich finde es tendenziell gut, wenn es jetzt zwei Bewerbungen gibt und die Bewerbungen sind qualitativ wirklich 1:1 gleich, dann würde ich aufgrund der Zeit sagen, gibt die Position der Frau. Aber dann hat sie ja diesen Weg schon hinter sich, weil sie hat ja die Qualifikationen vorzuweisen. Und dann ist es auch keine Quote, sondern dann ist es eine One-on-One-Entscheidung und du entscheidest dich für die Frau, weil du vielleicht sagst auch, die bringt Soft-Skills mit, die ein Mann weniger mitbringt zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt wirklich hingehe und ich habe einen Bewerberpool aus 20 Männern, die eine gewisse Qualifikation haben und dann habe ich 2 Frauen oder 3, die eine Stufe drunter stehen und dann sage ich, hey, ich nehme aber die Frau, weil ich habe eine Frauenquote und ich muss jetzt eine Frau da installieren. Sage ich, A, tut es deinem Unternehmen nicht gut, B, tut es der Frau nicht gut, C, tut es allen Frauen nicht gut, weil die nicht performen wird. Und dann heißt es ganz schnell wieder, ist ja wieder die Frau. So. Ja. Und das sind halt so, ich bin grundsätzlich kein krasser Feind von einer Quote, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber ich bin auch kein Freund davon. Ich verstehe den Grundgedanken, ich verstehe den Ansatz.
Und es geht vor allem auch schneller.
Es geht schneller.
Und das ist ja auch irgendwo wünschenswert.
Aber ob es nachhaltig ist, weiß ich nicht. Die Frage ist halt, ist es dann nachhaltig? Ist es wie lange kann sich diese Frau auf der Position halten? 1 Jahr, 2, 3? Oder ist es nachhaltig und die hat wirklich was verändert und was bewegt?
Ja. du setzt dich sehr für Männer ein, die dir ein bisschen leid tun in der heutigen Gesellschaft, weil sie nur noch Dinge falsch machen können. Ja. Wir haben eine Cancel Culture.
In meiner Branche auf jeden Fall.
Dinge, die eigentlich Lappalien sind und in einem anderen Licht betrachtet werden müssen, führen einfach zum Canceln von Dingen. Das Kuriose ist, in deinem ganzen Buch taucht kein einziges Mal der Begriff alter weißer Mann auf. Mhm. Bewusst?
Ja, weil bis jetzt habe ich keine negativen Erfahrungen mit denen gemacht.
Kein einziges Mal. Ja. Es sei denn Mario Basler, aber das hat sich dann aufgelöst.
Aber, also wenn man so will, Marcel Reif ist ja ein alter weiser Mann. Der hat ja ein Interview auch gegeben fürs Buch. Mhm. Insofern kommt er schon drin vor. Ich habe es jetzt nicht so bezeichnet.
Ja, er benimmt sich ja auch nicht so.
Genau, er benimmt sich ja auch nicht so. Und deswegen, das ist ja auch so ein Begriff wie Powerfrau. Den hat man halt jetzt für eine gewisse Sorte Mann erfunden oder genommen. Aber ich spreche auch gar nicht so richtig darüber. Nein. Sondern die gecancelt werden, sind ja eher Leute in meinem Alter. Oder plus minus 10 Jahre. Und alter weiser Mann, ich persönlich, wie gesagt, es beruht alles auf meinen persönlichen Erfahrungen, habe dahingehend auch ehrlicherweise, Gott sei Dank, nicht so viele negative Erfahrungen machen müssen. Und insofern kann ich darüber auch nicht so viel berichten oder schreiben, weil ich immer ein Fan davon bin, nur über das zu reden, was man selber auch wirklich erlebt hat, ohne nur aus der Theorie zu sprechen. Und die gecancelt werden, sind ja nicht die alten weisen Männer, sondern die gecancelt werden, sind halt 30, 40-Jährige, die sich mal einen flotten, vielleicht unangenehmen Spruch erlauben oder leisten und der gar nicht mehr als solcher wahrgenommen wird, sondern da wird dann eine moralische Lawine ausgelöst und der wird darin einfach untergehen und hat es vielleicht gar nicht so gemeint oder es war auch gar nicht so schlimm und die Betroffenen selber haben es auch gar nicht so empfunden zum Beispiel. Aber es ist halt, es wird alles einfach so maximal überzogen.
Wann hattest du das Bedürfnis, ein ganzes Buch zu diesem Thema zu schreiben? Dass das Thema so in einem schwelt. Mhm. Und ja, und denkt man irgendwie, oh, was da so gerade abläuft, das hat auch nichts mehr mit dem Feminismus, dem eigentlichen. Man redet ja immer von der ersten und zweiten Welle zu tun. Mhm. Aber dieser Moment, also jetzt muss ich drüber schreiben. Mhm. Was war so ein Anlass?
Also grundsätzlich, um auf das Thema Female Empowerment jetzt zurückzukommen, hatte ich schon immer diesen Traum oder auf meiner Bucketlist irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und eine große Inspiration ist eine Freundin von mir, Nina Brockhaus. Mhm. Sie ist vierfache Bestseller-Autorin mittlerweile. Und mit der habe ich ganz oft, also die habe ich dann auch ausgefragt, wie es überhaupt dazu kommt, wie man auf die Idee kommt etc., wie sowas läuft. Weil das ist ja auch sehr, wenn man es nicht weiß oder selber kein Auto ist, ja sehr untransparent, würde ich sagen. Ja. Und es gab diverse Situationen, auch in meinem beruflichen Werdegang oder die ich ja mitbekommen habe, Thilo Mischke, Jörg Dahlmann, die ich dann im Buch nenne, ich
Jörg
selber.
Dahlmann. Jörg Dahlmann war Fußballreporter für Sat.1.
Fußballkommentator für Sky.
Für Sky.
Und hatte einen saloppen Spruch gebracht über die Freundin eines Torhüters. Ja. Sophia Tomala war die Freundin zu der Zeit. Sophia Tomala selbst fand das, du kennst ja Sophia Tomala wahrscheinlich auch, zumindest ihr Image und wie sie drauf ist. Sophia Tomala selbst hat darüber gelacht. Ich fand es eigentlich auch lustig.
Was hat er nochmal gesagt?
Ich glaube, er hat irgendwas sowas gesagt, wie müsstest du jetzt nochmal nachschauen, aber er kann sich nicht konzentrieren. Oder nee, neben Sophia Tomala würde ich auch gerne kuscheln. Irgendwie so.
Genau, ich glaube, ihr Partner, Fußballspieler, saß auf der Bank.
Genau.
Und dann sagte er, okay, dann hat er mehr Zeit, bei ihr zu Hause auf der Couch zu sitzen. Dafür würde ich auch gerne auf der Bank sitzen.
Genau, in dem Stil. Ne? Ich glaube nicht wortwörtlich, aber so in dem Stil. Im Buch habe ich es genau recherchiert, da steht es auch wortwörtlich. Und daraufhin wurde eine riesige Shitstorm-Lawine ausgelöst, die so weit ging, dass er erstmal abgemahnt wurde und dann irgendwann wurde sein Vertrag aufgelöst. Ja. Und Sophia Tomala selber wurde dazu ja auch befragt und die sagte ganz frech, ich habe es eher als Kompliment gesehen. Also die Betroffene selber fand es nicht schlimm.
Ja.
Aber die Gesellschaft schon und wegen eines dummen Spruchs, den man jetzt vielleicht, andere sind empfindlicher, manche weniger empfindlich, den man so oder so aufnehmen kann, aber wegen eines dummen Spruchs verliert der seine Existenz. Und da sage ich, haben wir eine Grenze überschritten, wenn ein Mensch, nur weil er männlich ist, weil einer Frau wäre es sicherlich nicht so passiert, nur weil er männlich ist und aufgrund dieser feministischen Entwicklung seinen Job verliert, wenn er mal ein bisschen daneben tritt. Da verlieren wir meiner Meinung nach völlig jegliche Beurteilung nach Maß, dem menschlichen Verstand auch nicht. dazu gezogen. Und auch alles, was mit Menschlichkeit zu tun hat, wird da gar nicht berücksichtigt. Also das ist ja so radikal. Und noch schlimmer war es ja bei Thilo Mischke zum Beispiel. Und
Titel Thesen Temperamente war eine Kultursendung, die er übernehmen sollte.
Genau. Dann, und aufgrund eines 10 Jahre zurückliegenden Werkes, das er veröffentlicht hatte.
Genau, in 80 Frauen um die Welt.
Genau. Wurde er dann da abgesetzt. Ja. Das hat dann, ist die, also die Lawine rollte dann auch erst so los. Der wurde dann mit Sexualstraftätern auf eine Stufe gestellt und so. Also es verlor auch da jegliches Maß. Und ich selber hatte auch 2, 3 Beispiele dahingehend. Und ich merkte auch immer wieder, wie in meinem beruflichen Umfeld Männer zum Beispiel, wenn sie mir ein Kompliment für mein Aussehen machen wollten, sich in gleichem Atemzug bei mir entschuldigt haben. Die hatten richtig Angst, mir zu sagen, ich sehe gut aus, weil sie dann als Sexist dargestellt werden konnten. Also das habe ich richtig gemerkt und gespürt. Ich hatte wirklich diverse Situationen, wo jemand zu mir kam und hat mir ein Kompliment gemacht, der ging wieder und nach 2 Minuten kam er wieder zurück und entschuldigte sich dafür und sagte so, ich hoffe aber, dass du es jetzt nicht im falschen Hals nimmst, also ich will jetzt gar nicht damit deine Kompetenz degradieren, aber und rechtfertigte sich so. Ja. Und ich so, wow, also bleib cool so, ich bin immer noch eine Frau, wenn du mir ein Kompliment machst.
Bei dir kann er cool bleiben.
Genau.
Bei anderen
bei
unter Umständen
anderen,
nicht.
Und das ist das Problem und mein Cousin hatte auch so einen Vorfall.
Vittorio.
Genau, wo er einen Witz einer weiblichen Kollegin gegenüber äußerte und die daraufhin zum Betriebsrat ging und hätte fast seinen Job verloren, obwohl dieser Witz total harmlos war. Aber diese Frau hatte die Macht, das auszunutzen, also es ist ja ein Machtmissbrauch an der Stelle, und das Ganze so darzustellen, als sei er ein Sexist, der er niemals ist. Ich kenne ja meinen Cousin und ich weiß auch, wie er Sachen sagt und was er sagt, aber er hätte fast seinen Job verloren, wenn nicht seine Führungskräfte, übrigens darunter auch eine Frau, sich für ihn eingesetzt hätten. Okay. Aber der Betriebsrat muss natürlich da erstmal nach Vorschrift vorgehen. Ja. Und er hätte so fast seinen Job verloren. Und da gibt es ja diverse Beispiele. Ich glaube, wenn du jetzt wahrscheinlich 20 Männer ab einer gewissen beruflichen Position fragst, sie werden dir das alle bestätigen oder zu 90%. Frauen haben heutzutage im beruflichen Kontext wirklich die Macht, Jobs zu kündigen. Und das ist ja nicht okay. Das ist auch nicht Chancengleichheit.
Welcher Witz war es denn bei ihm damals?
Oh Gott, da müsste ich jetzt zurück überlegen. Ich glaube, er hat irgendwie, die waren am Diskutieren wegen irgendeiner Schlagersängerin am Ballermann und er hätte gesagt, sie sieht ja ähnlich. Ich glaube, so war es. Okay. Und diese Schlagersängerin war früher, glaube ich, eine Pornodarstellerin oder so. Und das war alles.
Okay. Ja. Also die Gesellschaft ist nicht besonders locker. Aktuell,
nee.
Da ist sehr, sehr viel Spaltung. Ich meine, wärst du ein Mann, hättest du wahrscheinlich auch schon mal den einen oder anderen Vorwurf gehabt. Oder mit Sprüchen, die du schon mal Richtung männlichen Kollegen
so fair und so ehrlich bin ich ja dann auch. Und ich finde, alles andere ist ja auch nicht gerecht. Wenn ich zum Beispiel in einer Runde mit Bobic, Roman und ich glaube Marcel Reif oder sowas, als wir Halbfinale, letzter Spieltag in der Champions League diese Saison. Ja. Das ist ja diese Ligaphase und es gab es noch nie, dass ja so viele Teams gleichzeitig gespielt haben, letzter Spieltag, whatever. Und auf jeden Fall beginnen wir die Sendung und ich sage, das erste Mal Champions League, alle an einem Spieltag, bla bla bla. Ein erstes Mal kommt ihr bei euch auch nicht mehr so oft vor. Weil ja die Herren ein gewisses Alter haben, ne? Und ich würde mal behaupten, hätte das ein Mann gesagt zu Frauen in der Runde, wäre der heute nicht mehr an diesem Tisch. Und so ehrlich müssen wir ja sein und so ehrlich bin ich auch und das finde ich nicht fair. Ich bin dafür, dass man mal Witze machen darf, weil es ist ja auch lustig und eine Sendung lebt davon. Und ich finde, man darf auch gewisse Grenzen so anpeilen, wenn es kommt immer drauf an, der Ton macht die Musik, wie ist es gemeint, ne?
Ja, klar.
Aber es kann nicht sein, dass ich darf und du nicht.
Der Feminismus, wie wir ihn gerade erleben, kurzes Plädoyer für deine Sicht in 3 Punkten, widerspricht sich ja eigentlich auch oft selbst, sagst du, und ist kontraproduktiv. Ja. Was sind da 1, 2 gute Beispiele, um das mal klar zu machen?
Naja, du sagst ja selber, die Gesellschaft ist gespaltet.
Ja.
Das spaltet die Gesellschaft und der Sinn von Feminismus war ja eigentlich Chancengleichheit, also gleich.
Ja.
Und das Wort gleich und Spaltung widerspricht sich ja schon mal.
Dann sagen andere, ja gut, aber den Feminismus kann man ja auch mal neu definieren.
Ja, und viele sagen auch, okay, aber Männer haben Frauen lange Zeit ungerecht behandelt. Jetzt ist es an der Zeit, dass man sie ungerecht behandelt. Aber ich glaube, dass du damit keine Lösungen findest. Ja. Feuer und Feuer bekämpfen war noch nie sinnvoll. Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Mhm. Es ist viel effizienter, und das habe ich auch gemerkt, den Leuten einfach den neuen Weg aufzuzeigen, anstatt zu versuchen, jemanden etwas ins Gehirn zu pressen oder zu erzwingen, weil das, dann passiert genau das, was wir jetzt sehen, dass die Männer einfach Angst haben oder verunsichert sind und eine gewisse Verhaltensweise an den Tag legen, aber im Kopf denken die sich, was soll die Scheiße? Ja. Und ich will ja eigentlich erreichen, dass Männer umdenken. Also nicht alle, aber diese Art von Männer oder die Sachen, die passieren. Und ich finde, ein effizienterer Weg ist ja zum Beispiel einfach bei mir im Sport jetzt, wenn man das betrachtet, ich zeige einfach, wie es gehen kann, ohne dass ich wirklich viel darüber rede unbedingt. Also jetzt natürlich schon übers Buch, aber okay. Bis jetzt habe ich einfach nur immer gemacht. Und wenn wir in anderen Ländern schauen, zum Beispiel nach England oder so, da ist es ja schon total normal, dass Sendungen zum Beispiel sehr divers sind. Ob das jetzt People of Color sind, ob das Frauen sind, die sind sehr bunt. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da groß irgendwelche Gesetze dafür her mussten oder viel darüber diskutiert werden musste, sondern die machen das auf eine natürliche Art und Weise. Und umso mehr Veränderungen wir auf eine natürliche Art und Weise zeigen, umso normaler wird das ja. Und das ist ja eigentlich das Ziel, dass das normal wird.
Ja.
Dass das nicht mehr in Frage gestellt wird oder dass das nicht mehr verboten wird oder dass das nicht mehr schwieriger für den einen oder die andere ist als für den oder die. Und das ist so diese Widersprüchlichkeit, die ich da anspreche. Und ich glaube, so wie wir das jetzt machen, erreichen wir kein nachhaltiges Umdenken und auch keine Chancengleichheit, sondern wir erreichen ganz viel Chancenungleichheit auf der einen Seite, bedienen Klischees auf der anderen und rudern eigentlich in der Zeit zurück, anstatt der letzte Punkt wäre jetzt, das zu normalisieren und das als normal anzusehen. Also das Pendel ist ja jetzt schon auf die andere Seite ausgeschlagen, extrem. Muss es manchmal, damit es Veränderungen gibt, aber dann muss es sich wieder in der Mitte einpendeln. Und jetzt ist, finde ich, der Punkt da, wo wir in der Mitte ankommen müssen, weil sonst also wird es automatisch, weil ein Extrem erzeugt immer ein Gegenextrem, wieder wahrscheinlich auf die andere Seite ausschlagen.
Ja. Wir haben ein so ein kleines Extrem, die sogenannten Tradwives, genau. über die schreibst du im Buch. Frauen, junge Frauen, die gerne wieder, manchmal wie in den 50er, 60er, 70er Jahren leben, sich gerne um Haus und Küche und Kinder kümmern. Das ist ein Trend, sogar bei Instagram. Da staunt man ja natürlich, krass, wo kommt denn das her?
Genau, und das eigentlich zu einer Zeit, wo wir über sowas gar nicht mehr reden sollten.
Ja.
Und das zeigt ja auch schon, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, wenn es solche Trends wieder gibt. Und es gibt ja nicht nur auf der weiblichen Seite diese Trends, sondern gibt es so Extrembeispiele wie diesen Andrew Tate zum Beispiel, der diese Macho-Männer wieder zurückruft ins Leben.
Ja.
Bei und denen
8 Millionen Follower oder sowas,
extrem viel Reichweite hat. Der ist auch vor Gericht und so. Der hat gerichtliche Prozesse auch am Laufen wegen sexueller Misshandlung etc. pp. Und der hat ja noch vertritt dieses Bild, die Frauen müssen ihre Fresse halten und der Mann verdient halt das Geld und man muss akzeptieren, dass der Mann dann fremd geht, wenn man einen Alpha-Mann will. Sonst muss man sich ja mit weniger zufrieden geben. Und viele junge Menschen, die nicht so reflektiert sein können wie ich oder wie du, die glauben das ja einfach, die nehmen das ja einfach auf. Und diese Extreme sind nur da, weil wir auf der anderen Seite dieses Extrem haben. Und wenn das ja einfach in der Mitte pendeln würde und jeder könnte einfach entscheiden, also was gefällt mir besser, dann würde es diese Extreme wahrscheinlich nicht geben.
Weg von den Extremen, das ist im Prinzip immer gut.
Jedes Extrem ist nicht gut.
Valentina, du bist jetzt Autorin. Wir machen noch eine kurze Autorenvervollständigung zum Schluss. Vervollständige folgende Sätze spontan. Mhm. Meine Leib- und Magenspeise ist
Spaghetti Pomodoro.
Und das ist aber so, also ich meine, deine Eltern haben ein italienisches Restaurant. Also du hast doch gekellnert, glaube ich, früher. Bist aufgewachsen. Und dann aber Spaghetti Pomodoro. So was wirklich Grundbanales.
Und soll ich dir was sagen? Ja. Das ist das banalste, aber gleichzeitig beste und schwierigste Gericht, weil gute Spaghetti Pomodoro mit frischen Kirschtomaten zu machen, ist eine Kunst.
Was kann man da falsch machen?
Viel. Wie viel Salz benutzt du? Wie fängst du die Soße an? Welche Soße benutzt du? Welche Tomaten benutzt du? Wie passierst du die Tomaten? Passierst du sie oder nicht? Benutzt du Basilikum? Mhm. Etc. Sind die Spaghetti al dente?
Ja. Meinen nächsten Marathon laufe ich?
Nie wieder. Ich habe einen gemacht und das reicht. Nie wieder in Berlin 2017. Never ever. Reicht.
Warum wolltest du den laufen?
Es war auf meiner Bucketlist, habe ich gemacht. Es war so anstrengend. Ich hasse Laufen eigentlich auch. Ich habe mich dazu gezwungen. Jeder Leistungssportler, der Fußball oder einen Ballsport gemacht hat, hasst Laufen. Und diese Dauerläufe sind einfach nichts für mich.
Der beste Satz, den ich je von einem Coach gehört habe, ist:
Wenn du etwas verändern willst, muss das Pendel erst auf das eine Extrem umschlagen, aber sich dann wieder in der Mitte einpendeln.
Das Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist
der Moment, in dem der Fuß den Ball trifft.
So ein sattes Geräusch, oder?
So ein satter Schuss.
Und an dem Geräusch hört man schon, wie gut er getroffen ist.
Richtig, ja. Habe ich den Ball richtig getroffen oder nicht? Ja.
Das Tattoo, das ich mir nie habe tätowieren lassen, zeigt...
Alle meine Tattoos hätte ich mir am liebsten nicht tätowieren lassen. Ich lasse sie auch gerade entfernen.
Nein, ist das deswegen, wirklich so?
Ja.
Und
Jugendsünden.
Aufgrund der Motive oder warum?
Nee, es gefällt mir einfach nicht. Ich mag es, wenn meine Arme clean sind jetzt. Oh. Und vorher fand ich Tattoos total toll und wollte alles voll haben und jetzt würde ich gern alles sauber haben.
Das hört man total selten. Also ich weiß, an deinem Knöchel hast du 1993, ja, das ist dein Geburtsdatum.
Richtig. Und meinen Hund habe ich hier auf dem Arm tätowiert. Das ist das einzige Tattoo, das ich lassen werde.
Der Hundekopf. Oh, der guckt einen so ganz treu und lieb
das
an.
Das war mein Kindheitstraum, einen Hund zu haben. Als ich meinen Bachelor dann in der Tasche hatte, habe ich mir den erfüllt. Und das ist mein Baby, der lebt noch.
Und das bleibt?
Das bleibt, ist das Einzige.
Okay. Ja. Und dann habe ich aber eben die ganze Zeit gesehen, du hast einen ganzen Satz hier.
Ja, hier habe ich l'amore, passione, ma anche dolore. Das heißt, das Leben ist, die Liebe ist Leidenschaft, aber auch Schmerz, habe ich mir nach der Trennung meines ersten Freundes gemacht. Ist halt so super Jugendsünde, aber whatever. Ich war sehr verliebt mit 19. Und einen Engel habe ich noch, Schutzengel und so einen Löwen, weil ich Sternzeichen Löwe bin und Löwen mag und Familie. Das sind ja alles Sachen mit Bedeutung, aber trotzdem finde ich, passt es nicht mehr zu meinem jetzigen Image.
Gut. Und wie schwer ist es, das wegzubekommen?
Schwer nicht, aber es ist unfassbar schmerzhaft. Echt? Es tut so weh. Es A, teuer und B, sind das so höllische Schmerzen. Also jedem, der sich überlegt, ein Tattoo machen zu lassen, macht es nicht, weil das zu entfernen tut so weh. Ist richtig schlimm.
Und besonders italienisch an mir ist?
Alles. Meine Unpünktlichkeit.
Ach so, ach.
Mein Aussehen, mein Temperament, mein Humor, mein
Schlechte
Charakter.
Frage. Ich korrigiere. Besonders
aber
deutsch an mir ist?
Richtig, meine Disziplin, meine Organisation, mein strukturiertes Arbeiten. Ja. Das ist schon mal gut, oder?
Du hast the best of both worlds.
Ja, richtig. Konnte ich mir aussuchen. Ist doch super.
Und das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
Guck ich.
Ja, guck mal nach.
Guck ich.
Guckst du?
Das letzte Foto ist gestern von der Baller League mit einer Freundin, die mich da besucht hat.
Ah, du warst auf der...
Die moderiere ich, ja.
Das ist ja krass. Jetzt zum allerersten Mal kapiere ich das. Also ich wusste, dass du nennst es die Baller League. Für mich war es nur die Baller League.
Nein, Baller heißt das, Baller. Weil Baller heißt ja so im Slang, ist im Slanggebrauch ist ja Baller der Fußballer.
Ach, das ist ja interessant. Also wo Toni Kroos ja jetzt mitmacht und was Podolski da 2024
genau. Eines meiner letzten Fotos ist auch mit Poldi. Poldi ist cool, ich mag ihn, er ist sehr lustig.
Aber Poldi, wie viele Fotos hast du schon mit Poldi gemacht? Ungefähr 100, oder?
100 vielleicht nicht, aber schon ein paar.
Die Baller League.
Baller.
Ich immer
meine Mutter sagt auch Baller League und ich sage jedes Mal zu ihr, es heißt Baller League.
Ich habe das immer nur gelesen.
Wann
gesehen.
Bist du wieder bei der Baller League, hat sie neulich Mal bitte, es heißt Baller League.
Ich habe bis jetzt gedacht, das heißt Baller League.
Nee, es heißt Baller League tatsächlich.
Und der allerletzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast?
Weiß ich auch sogar.
Ja.
Das ist von Show Me Love von Tyler.
Sehr schön, ich danke dir. Weißt du, was mein All-Time-Lieblingssong ist? Es ist ein italienischer Song. Es ist wirklich All-Time-Lieblingssong.
Che confusione.
Vattenamor. Vattenamor von Mietta und Amadeo Minghi. Kennst du den?
Mm-mm. Wie geht der? Vattene amore.
Musst du dir anhören. Ja, ich glaube, hinten ist Amor, aber Amore heißt der wahrscheinlich
im Dialekt. Weißt du, was mein All-Time-Favorite italienischer Song ist? Notti Magiche.
Von?
Gianna Iannini.
Ah, von Gianna Iannini. Ja. Okay. Valentina,
ja.
Danke dir für diese Begegnung.
Mhm. Ich danke.
Und?
War sehr nett.
Bis später wieder mal.
Dankeschön.
Mille grazie.
Grazie a te, war sehr nett.
Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt beeindrucken uns.
Emotional hat es sich angefühlt wie ein Spiel um Leben und Tod.
Sie sind erfolgreich.
Ja! Wir haben es geschafft!
Bruno, das ist so krass!
Und sie verändern die Welt?
Kann ich bitte das Mikro haben?
Das ist Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste. Aber wusstet ihr auch, dass er die Menschen in seinem Land in Zeiten des Bürgerkriegs wieder näher zueinander geführt hat?
Ich wusste, dass wir viele Menschen zusammenbringen konnten. Viel mehr als Politiker.
Wir haben euch heute bewiesen, dass alle Ivora zusammenleben und zusammen spielen können. Für dasselbe Ziel. Bitte, legt die Waffen nieder.
Und ihr kennt bestimmt Billie Jean King. Eine der besten Tennisspielerinnen der Welt, die für Gleichberechtigung von Frauen im Tennis-Profisport gekämpft hat. Neben und auf dem Court. Ihr vielleicht wichtigstes Match aber spielt sie gegen einen Mann. Gegen Bobby Riggs.
Ich schlage Billie Jean King vernichtend und werfe die Frauenrechtsbewegung nochmal um 20 Jahre zurück.
Es darf nicht passieren. Ich darf nicht verlieren, sonst...
Hier kommt Magic. Magic Johnson. Eine Basketball-Legende aus den USA. Und HIV-positiv.
I will now become a spokesman for the HIV virus, because I want people and young people to realize that they can practice safe sex.
Bevor er seine Diagnose mit der Welt geteilt hat, dachten viele Leute, sie würden niemanden kennen, der HIV hat. Aber jeder kennt Irvin Johnson. Und jetzt kennt jeder jemanden, der HIV hat.
Magic Johnson, Billie Jean King, Didi Jedrockbar haben die Welt verändert. Aber wie genau haben sie das geschafft? Wie sind sie zu absoluten Ausnahmesportlerinnen und Sportlern geworden? Und was hat sie motiviert, nicht nur für Veränderungen in der Sportwelt zu kämpfen, sondern in der gesamten Gesellschaft? Ihre und noch weitere Geschichten hört ihr jetzt im neuen Sportschau-Podcast Changemakers – Wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
So fühlt sich also Revolution an.